Ja, liebe Gemeinde, es ist uns wirklich eine Freude und eine große Ehre, heute Morgen mit euch gemeinsam diesen Tag des Herrn zu begehen. Und ich glaube, ich spreche für beide von uns. Unser Herz wurde bisher so gesegnet von der Art und Weise, wie ihr dem Herrn lobt und ihn ehrt. Es war wirklich wunderschön, das gemeinsam mit euch zu machen. Wenn ihr eure Bibeln da habt, dann schlagt sie bitte auf in 2. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 8 bis 12. Lasst uns diese Verse gemeinsam lesen. Und wir haben uns, Pastor Stan und ich, haben uns nicht abgesprochen, aus welcher Bibelstelle heute gepredigt wird. Aber ich bin dem Herrn so dankbar. Der Heilige Geist weiß genau, was wir alle brauchen. Und vieles von dem, was heute schon gesagt wurde, was heute schon auch gelesen wurde aus der Schrift, finden wir wieder in unserem Text. So lasst uns die Verse 8 bis 12 noch einmal gemeinsam lesen. Da heißt es: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt in deinem Wort haben dürfen. Ich bitte dich, dass du uns Ohren gibst zu hören, uns ein offenes Herz gibst, um zu verstehen und uns die Kraft gibst, das umzusetzen, was du heute zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du dein Wort segnest und die Zeit, die wir darin haben. Amen.
Amen.
Am 6. Juli 1415 sang er dem Herrn ein Loblied. Er blickte zum Himmel auf und betete: Herr Jesus, um deinetwillen ertrage ich geduldig diesen grausamen Tod, während er am Scheiterhaufen verbrannt wurde. Sein Name war Jan Hus, der als Vorreiter der Reformation für das Evangelium lebte und für das Evangelium starb. Wenn wir diesen Text lesen dann und von Paulus hören, wie er über das Evangelium und sein eigenes Leben schreibt und dass er bereit ist, für das Evangelium zu leiden, bis hin dahin, dass er bereit ist, auch für das Evangelium zu sterben, müssen wir uns die Frage stellen: Sind wir bereit dazu? Sind auch wir heute Morgen bereit, für das Evangelium und für Jesus Christus zu leiden? Paulus war bereit, für das Evangelium zu leiden. Er hat sein ganzes Leben in den Dienst Jesu Christi gestellt. Er hat für die Botschaft des Evangeliums gekämpft und er hat für die Botschaft des Evangeliums gelebt. Als Apostel der Heiden hat er diese Botschaft des Evangeliums an die Nationen gebracht. Er hat es zu dir und zu mir gebracht. Er war so ergriffen von dieser Botschaft des Evangeliums, dass er sich entschieden hat, sein ganzes Leben für diese Botschaft zu leben. Er hat sich entschieden, dafür zu leiden und dafür schlussendlich auch zu sterben. Er war bereit, für das Evangelium alles zu geben. Er wurde gesteinigt. Er wurde ausgepeitscht für das Evangelium. Er hat Schiffbruch erlitten für das Evangelium. Er hat Mühsal, Hunger, Durst, Kälte und Blöße erlitten für das Evangelium. Und jetzt, während er diesen Brief schreibt, sitzt er in Gefangenschaft in Rom und er erwartet seine Hinrichtung für das Evangelium. Und wisst ihr, in alledem, in all diesem Leid, sorgt er sich nicht um sich selbst. Er sorgt sich nicht darum, dass er selber so viele Schmerzen ertragen muss und so viel Leid ertragen muss, sondern worum er sich sorgt ist, wenn ich nicht mehr da bin, ich möchte, dass jemand anderer dort weitermacht, wo ich aufgehört habe. Er sorgt sich auch in diesen tiefen, kalten, dunklen Stunden nicht um sich selbst und um sein eigenes Leid, sondern er sorgt sich um das Evangelium. Und er schreibt, und in dieser Zeit nimmt er Papier und Stift zur Hand und er schreibt an Timotheus, seinem geliebten Kind. An Timotheus, demjenigen, den er schon in seiner ersten Missionsreise mit hatte und der von ihm gelernt hat und der das Herz des Paulus kannte. Und er schreibt ihm, Timotheus, wenn ich nicht mehr da bin, dann ist es an dir, dann liegt es an dir, für dieses Evangelium einzustehen. Genauso wie du mich gesehen hast, dass ich für das Evangelium einstehe und bereit bin, Leid und Schmerzen zu ertragen für diese wunderbare Botschaft und für unseren wunderbaren Herrn, möchte ich auch, dass du, nachdem ich nicht mehr da bin, für das Evangelium leidest. Timotheus war zu der Zeit in Ephesus und er war Pastor in Ephesus und in dieser Gemeinde war genau das ein Thema, dass falsche Lehrer in die Gemeinde gekommen sind und sie haben das Evangelium attackiert. Und sie haben ein falsches Evangelium verkündigt. Und Paulus will hier Timotheus ermutigen und sagen, Timotheus, es ist deine Aufgabe, für das wahre Evangelium einzustehen, egal was es kostet. Und hier in unserem Text gibt er ihm drei Dinge, die für Timotheus und den Dienst, den er in Ephesus innehat, ganz, ganz wichtig und wesentlich sein sollen. Das erste ist, was er ihm sagt, ist, schäme dich nicht für das Evangelium. Das zweite, was wir in unserem Text finden, ist, leide für das Evangelium. Und das dritte ist, verkünde das Evangelium. Beachte, dass all diese drei Aspekte, nämlich, dass man sich nicht schämen soll für das Evangelium, dass man leiden soll und das verkünden soll, all diese drei Aspekte hat Paulus in seinem eigenen Leben gelebt. Er hat sich nicht für das Evangelium geschämt. In Römer 1,16 heißt es, denn ich, sagt Paulus selbst, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Paulus war es auch, der gelitten hat für das Evangelium und Paulus war es auch, der das Evangelium verkündigt hat. Und in all dem, indem er Timotheus ermutigt und sagt, Timotheus, tu das. Nicht nur einfach, tu das und ich lass dich machen, wie du denkst, sondern Timotheus, schau auf mich, schau auf mein Leben. Ich habe dieses Leben gelebt. Ich weiß, was ich von dir verlange. Ich weiß, was es bedeutet, mein Leben in den Dienst des Evangeliums zu stellen. Ich weiß, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das radikal für Jesus Christus gelebt ist. Und Timotheus, ich möchte, dass du solch ein Leben lebst. Also wenn wir gemeinsam noch einmal auf Vers 8 blicken, da sehen wir diesen ersten Punkt, nämlich wo er sagt, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin. Für uns Gläubige ist das Kreuz ein Symbol der Hoffnung, richtig? In unserer Gesellschaft teilweise hat es schon fast an Bedeutung verloren. Oftmals sieht man Leute herumlaufen mit einer Kette, oder? Mit einem Kreuz drauf, oder man hat irgendeine Kette am Auto hängen, am Autospiegel hängen. Ja? Und man denkt nicht mehr wirklich darüber nach, was das Kreuz ist und was es bedeutet. In der damaligen Zeit war das Kreuz eine Schande. In gesellschaftlichen Konversationen hat man nicht über das Kreuz gesprochen, weil es so schändlich war. Niemand wollte jemals am Kreuz hängen, geschweige denn darüber reden, noch irgendwie in seinem Leben darüber nachdenken, was das Kreuz beinhaltet, weil es eine schändliche Sache war. Man hat es kaum in den Mund genommen. Es war die Art und Weise, wie Verbrecher hingerichtet wurden. Und für die Griechen war genau deshalb das Evangelium eine Torheit. An jemanden zu glauben, der auf diesem schändlichen Kreuz gestorben ist, und zu behaupten, dass diese Person, dass dieser Mensch Gott ist, war für die Griechen eine Torheit. Ein Verbrecher, eine Person, der als Verbrecher gestorben ist, einen Tod eines Verbrechers gestorben ist, war schändlich und war eine Torheit für die Griechen. Für die Juden war derjenige, der am Kreuz hing, verflucht. An einen Erlöser zu glauben, der verflucht ist von Gott, war schlichtweg Gotteslästerung. Das Evangelium hat damals für Gläubige viel, viel mehr gekostet, als es für uns heutzutage oftmals kostet. Für jemanden, der in den jüdischen Kreisen zum Glauben gekommen ist, hat es bedeutet, teilweise seine Beziehung mit der Familie zu verlieren, gesellschaftliches Ansehen zu verlieren, soziale Kontakte zu verlieren, bis hin das Recht zu verlieren, Dinge zu kaufen und Dinge zu erwerben. Und dennoch, für Paulus und für Timotheus, für uns Gläubige, die wir erkannt haben, wie wertvoll das Kreuz ist, ist das Kreuz nicht schändlich und nichts, wofür wir uns schämen müssen, sondern ist der Ort, wo wir Gott sehen, wo Gott sichtbar ist und seine Gnade zu uns so sichtbar ist. Und es ist uns kostbar geworden, kostbarer als alles andere auf dieser Welt. Weil nur dadurch, nur durch das Kreuz, nur durch diese Botschaft des Evangeliums können wir und haben wir Errettung und Zugang zum Vater. Wir müssen uns für das Kreuz nicht schämen. Obwohl in unserer Gesellschaft es oftmals so ist, wenn wir das Kreuz in den Mund nehmen und von Jesus Christus sprechen, dann bekommen wir oftmals in unserer Gesellschaft vielleicht die gleiche Reaktion, wie wir sie damals finden, nämlich dass Leute uns für verrückt abstempeln, dass Leute nicht verstehen, warum wir an Jesus Christus glauben, der am Kreuz hängt. Und wisst ihr, was das oftmals macht mit uns? Dass wir uns zurückziehen und dass wir nicht über das Kreuz sprechen und dass wir beginnen, uns plötzlich zu schämen für das Kreuz, weil wir Angst haben und Furcht haben davor, was andere Leute vielleicht von uns denken mögen, wenn wir Jesus Christus und das Kreuz in den Mund nehmen. Aber in all dem liegt eine große Ironie. Wenn Leute denken, dass wir verrückt sind, an Jesus Christus zu glauben, und wir dann beginnen, uns zu schämen für das Kreuz, dann erst werden wir wirklich verrückt. Denn nicht an Jesus Christus zu glauben, ist wirkliche Torheit. Jesus Christus ist die Weisheit Gottes. Und wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, dann sind wir verrückt. Wenn wir diese Gnade und dieses Geschenk des Evangeliums nicht annehmen, dann sind wir tatsächlich verrückt. Wir als Gläubige, die wir das Kreuz schätzen und uns um das Kreuz herum, um Christus herum versammeln, müssen uns nicht schämen. Und es gibt zwei Aspekte, die Paulus hier beinhaltet, in dem, wenn er sagt, schäme dich des Evangeliums nicht. Nämlich einerseits, dass wir uns für Christus nicht schämen müssen. Definitiv nicht. Wenn es jemanden gibt, für den du dich niemals schämen musst, dann ist es Christus. Wenn es eine Person gibt, die je gelebt hat, für die du dich niemals schämen musst, dann ist es Jesus Christus. Denn er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der ewige Gott. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Allmächtige. Er ist der Herrscher über alles. Er ist der Richter über jeden. Er ist heilig. Er ist gerecht. Er ist gnädig. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist König, Priester und Prophet. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Wasser, das nie wieder durstig macht. Er ist unser Retter und unser Herr. Er ist unser Freund und Bruder. Er ist Gott selbst Fleisch geworden. Er hat dem Satan den Kopf zertreten. Er hat unsere Errettung erwirkt, uns mit seinem kostbaren Blut erkauft und uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Und nun regiert er als Herr über alle Herren, als König über alle Könige, als derjenige, dem sich eines Tages jedes Knie beugen wird und bekennen wird, dass er Gott ist. Diesen Christus hat Paulus gekannt. Und diesen Christus hat Paulus verkündigt. Wenn du im Vers 12 siehst in unserer Stelle, da schreibt Paulus, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil ich Jesus Christus kenne. Er ist alles für mich geworden. Wie könnte ich mich für diesen König, für diesen Gott, für meinen Messias, für meinen Erlöser schämen? Es gibt nichts, wofür wir uns für Christus schämen könnten. Aber wenn Christus uns betrachtet und unser Leben betrachtet, dann gibt es eine Unzahl an Dingen, für die er sich schämen könnte. Aber er hat sich zu uns bekannt, trotz unserer Schwachheiten. Trotz unserer Fehlversagen und unserer Sünde. Und das hat er getan durch seine unermesslich großen Gnade. Und er ruft uns dazu auf, uns auch zu ihm zu bekennen, so wie er sich zu uns bekennt. Markus 8 heißt es, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen Geschlecht und in dieser Welt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird, in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir sind wirklich verrückt, wenn wir lieber die Anerkennung dieses ehebrecherischen Geschlechtes wollen, anstatt die Anerkennung Gottes. Für Jesus Christus musst du dich nicht schämen. Und genauso wenig musst du dich für Christen schämen, die für das Evangelium leiden und eintreten. Leider. Ja, stimmt. Leider muss man sich teilweise für das Verhalten von den Geschwistern schämen, wenn sie sich nicht so verhalten, wie Gott möchte, dass wir uns verhalten. Aber wenn du für das Evangelium eintrittst, wenn dein Bruder oder deine Schwester für das Evangelium eintritt und dafür leidet, dann schäme dich nicht ihrer. Paulus sagt nämlich weiter hier in unserem Text, schäme dich auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin. So weder schäme dich des Evangeliums, schäme dich weder von Christus selbst, noch schäme dich meiner, sagt Paulus, weil ich bin dein Bruder im Herrn. Und ich weiß nicht, ob es euch jemals so ergangen ist, aber wie ich ein Teenager war in der Schule, gab's in meiner Klasse immer eine Gruppe, mit denen man eher nicht so viel geredet hat. Ja, das waren eher so ein bisschen die Außenseiter, und ich muss ehrlich sein, ich habe zu diesen Außenseitern gehört. Ja, mit denen wollte man eher nicht so viel zu tun haben. Ja, man wollte nicht sich irgendwie mit denen identifizieren, weil die Schande, die die irgendwie ertragen und dieses Herunterblicken der anderen Mitschüler, wenn man sich mit denen identifiziert, dann hat es sein können, dass man genauso auch von den anderen Mitschülern dann gehänselt wird. Und Paulus sagt hier in Wirklichkeit, ja, ich werde schief angeschaut von der Welt und ich werde verhöhnt von der Welt und ich werde geschlagen von der Welt und ich bin dabei, quasi mein Leben zu geben, weil ich mich identifiziere mit Jesus Christus und die Welt das hasst. Aber Timotheus, du sollst dich nicht meinetwegen schämen und meine Ketten schämen, weil ich leide nicht, weil ich etwas Unrechtes getan habe, sondern ich leide für das Evangelium, ich leide für unseren Herrn Jesus Christus. Und auch wir sollen, wenn wir merken, dass jemand von uns, und ich bin überzeugt davon, dass wir teilweise Leid, sicherlich nicht in dem Ausmaß wie Paulus erleiden, aber dennoch Leid erleiden und Ablehnung erleiden, vielleicht auch von unseren Familienmitgliedern, dann sollen wir uns nicht distanzieren voneinander, sondern im Gegenteil, das gibt uns eine Gelegenheit, wirklich Liebe zu zeigen, füreinander und füreinander da zu sein und einander zu unterstützen in dem Leid. Und das ist, was Paulus eigentlich hier sagt dem Timotheus. Timotheus, schäme dich meiner Ketten nicht, sondern steh mit mir. Steh mit mir, ja. Bleib bei mir. Verlasse mich nicht. Viele von denen, die mit Paulus gegangen sind, haben ihn verlassen. In Kapitel 4, Vers 10 heißt es, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Zeit lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Christenes nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Und dann im Vers 16 sagt er weiter, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und er wollte nicht, dass Timotheus ihn auch verlässt, sondern er wollte, dass Timotheus bei ihm bleibt und zu ihm steht in dem Leid, dass er gerade durchgeht. Und durch Gottes Gnade gab es solche Geschwister, die bei Paulus geblieben sind. Im Vers 16 heißt es, der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt hat und sich meine Ketten nicht geschämt hat. Und dann in Kapitel 4, Vers 11, nur Lukas ist bei mir. Wir brauchen einander. Wenn wir durch Leid gehen und Schwierigkeiten gehen, brauchen wir einander. Wir brauchen die Unterstützung der Geschwister und wir dürfen uns nicht schämen voneinander und uns nicht entfernen voneinander, sondern genau in diesen Zeiten, wo wir leiden, besonders wenn wir leiden für das Evangelium, brauchen wir einander und die Unterstützung voneinander. So, das Erste, was er hier sagt, der erste Punkt, den er hier anspricht, ist, schäme dich nicht des Evangeliums, schäme dich nicht von Christ, schäme dich Christus Jesus nicht und schäme dich auch nicht der Geschwister, die für das Evangelium leiden. Der zweite Punkt, den er hier anspricht, im Vers 8b bis 10, leide für das Evangelium. Also das erste, schäme dich nicht für das Evangelium und der zweite Punkt ist, leide für das Evangelium. Da heißt es nämlich, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wenn du dich des Evangeliums nicht schämst und bereitwillig bist, das Evangelium zu verkünden und dafür einzustehen, dann wirst du schlussendlich Leid erleben. Wenn du in unserer Gesellschaft das wahre Evangelium verkündigst, dann kannst du sicher sein, dass du Leid und Schwierigkeiten erleben wirst. Jesus Christus selbst hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Jeder einzelne der Apostel hat Verfolgung erlitten. Und bis Johannes ist jeder einzelne Apostel einem Märtyrertod gestorben. Und genau wie ihr Meister Jesus Christus sein Leben hingegeben hat, haben auch die Apostel ihr Leben für die Botschaft des Evangeliums gegeben. Und Paulus hat den zweiten Timotheusbrief ungefähr in den Jahren 64 bis 68 nach Christus geschrieben. Und im Jahr 64 nach Christus geschah der große Brand in Rom, wo Kaiser Nero zufolge dann den Christen die Schuld für diesen Brand in die Schuhe geschoben hat und die große Christenverfolgung begonnen hat. Er hat Christen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, Christen auf Pfählen aufgespießt und als Laternen in seinem Garten verwendet. Er hat sie in Felle gesteckt und in der Arena den Tieren vorgeworfen. Und auch Paulus hat einige dieser Dinge selbst miterlebt. Und so schreibt er dem Timotheus, wir Christen hier in Rom, wir erleiden Verfolgung auf schlimmste Art und Weise. Und Timotheus, komm, du sollst mit uns leiden. Habe Teil an dem Leid, das wir haben für das Evangelium. Oftmals ist es so, dass wir Leid um jeden Preis versuchen zu vermeiden. Aber wenn Christus sagt, dass wir eintreten sollen für das Evangelium, dann beinhaltet das auch Leid und Verfolgung in unserem Leben. Und das ist auch eine gute Sache. Nicht, dass wir Verfolgung und Leid uns wünschen. Wir wünschen uns nicht, dass wir Schmerzen erleben und erleiden. Aber wenn Schmerzen und Leid und Verfolgung kommen, weil wir das Richtige tun, dann ist es etwas, was Gott will in unserem Leben. Und Gott ist es auch, der uns die Kraft gibt, das durchzuhalten, zu ertragen und das so durchzugehen, dass es im Endeffekt ihm Ehre bringt. Er sagte Timotheus, ich leide mit mir, aber nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Schau nochmal in diesem Vers, da heißt es, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wir können solch ein Leid und oftmals das Leid, das wir erleben in unserem Leben, oftmals selbst kaum tragen und kaum ertragen. Aber es ist Gott, der uns die Kraft gibt dazu, in alledem standhaft zu stehen, für das Evangelium zu stehen, für Christus zu stehen, ein Vorbild zu sein. Und ihm Ehre zu geben, auch durch und mitten im Leid. In den Versen 9 bis 10, und ich möchte nur ganz kurze Zeit darin verbringen. Das ist eine Bibelpassage, die so reich ist. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du irgendwann mal Zeit hast und du denkst, ich würde gerne eine Passage in der Bibel studieren, die wirklich reich ist, dann ermutige ich dich, diese Passage zu wählen. Nimm dir Zeit, jeden einzelnen Aspekt dieser Passage zu studieren, jedes einzelne Wort zu studieren, weil sie so reich ist und wir könnten Wochen wahrscheinlich füllen damit, um zu verstehen, was das alles beinhaltet. Aber lass uns ganz kurz in diesem groben und großen Kontext bleiben von dem, was Paulus hier dem Timotheus mitteilen will und noch einmal diese Verse gemeinsam lesen, Vers 9 bis 10. Da heißt es, er hat uns ja errettet und berufen, mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Paulus richtet die Aufmerksamkeit in diesem Abschnitt allein auf Gott. Gott allein ist es, der rettet. Gott allein ist es, der uns die Kraft gibt, mitten im Leid hindurchzugehen. Und er sagt, er richtet sich und er wendet sich an Timotheus und sagt, leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes, der dich errettet hat. In der Kraft Gottes, der dich errettet hat. Du hast die Kraft Gottes in deinem Leben bereits erlebt, nämlich in der Errettung. Und dieselbe Kraft ist es, dieselbe Gott ist es, der dich auch jetzt in diesem Leid und in den Schwierigkeiten hindurch tragen wird. Erinnere dich daran, dass Gott dich bereits vor Grundlegung der Welt, vor ewigen Zeiten her, hat Gott bereits deine Errettung geplant. Und er hat das getan ohne dein Zutun. Du warst noch nicht einmal auf der Welt, hat Gott bereits Errettung für dich und für mich geplant. Hat er die Möglichkeit geschaffen, für dich und für mich Errettung zu bekommen. Errettung ist ein Ausweg von etwas Schlimmem. Von etwas Schlimmem bewahrt zu werden. Und wenn Gott uns errettet, dann bewahrt er uns vor etwas Schlimmem, nämlich vor was bewahrt er uns? Er bewahrt uns vor seinem Zorn. Er bewahrt uns vor der Strafe Gottes, die auf uns liegt, weil wir Sünder sind. Und in unserer Sünde sind wir tot. Tot. Wir können nichts tun, aus uns selbst. Und sein Plan, er hat das getan. Er hat Jesus Christus gesandt, um für uns zu sterben. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und hat diese Strafe, diesen Zorn, der auf uns gelegen ist, am Kreuz getragen. So dass du und ich diesen Zorn und diese Strafe nicht mehr tragen müssen. Er hat dich vor dieser ewigen Verdammnis errettet. Und diese souveräne Errettung geschieht nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund Gottes Gnade. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Du und ich, wir haben nichts zu unserer Errettung hinzugefügt. Das war ganz allein Gott, der sie geplant hat und der die Errettung für uns ermöglicht hat. Und wie heißt das hier? Wir kommen zu ihm im Glauben und er schenkt sie uns aus Gnade. Was haben wir beigetragen zu unserer Errettung? Nichts. Es war Gott. Es war Gottes Kraft. Es war Gottes Tun. Es war Gott allein, der uns errettet hat. Wenn wir uns erinnern an Lazarus, der im Grab liegt und tot ist und Jesus Christus kommt und er spricht ins Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Was hat Lazarus getan? Nichts, er ist gekommen. Das ist das Einzige, was er getan hat. Aber Gott hat für neues Leben geschaffen. Gott ist der Einzige, der Leben geben kann. Der dir neues Leben geben kann. Gott ist der Einzige, der die Kraft hat dazu, das zu tun. Und das Argument, das Paulus hier aufwirft, ist nämlich, indem er sich zu Timotheus wendet und sagt, Timotheus, erinnere dich an deine Errettung. Erinnere dich, dass Gott alles getan hat in deiner Errettung. Und jetzt, wenn du durch Leid hindurchgehst, ist es auch Gottes Kraft allein, die dir die Fähigkeit geben wird, durchzuhalten in diesem Leid. Gott hat dich errettet. Und Gott wird dich jetzt im Leid nicht von sich wegstoßen, sondern wird mit dir sein und dich durchtragen, weil es nicht an dir hängt. Es liegt allein an Gott. Und Gottes Charakter ändert sich nie. Gott hat versprochen, mit uns zu sein bis ans Ende dieser Tage. Egal, wie schwierig es ist in dieser Welt. Egal wie viel Leid wir ertragen müssen für das Evangelium und für Christus, Gott wird uns niemals verlassen. Und seine Kraft wird uns niemals verlassen, die wir so dringend notwendig haben. So erinnere dich an deine Errettung. Und dann geht er weiter im Vers 10 und er sagt, im Vers 10 redet er nicht nur von der Errettung an sich, sondern er redet von dieser festgesetzten Zeit, die Gott gegeben hat, in der er erschienen ist, in der Jesus Christus erschienen ist. Und ja, Jesus Christus ist tatsächlich auf diese Welt gekommen. Jesus Christus, wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert und wir haben gefeiert, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und er hat sich uns gezeigt, er ist tatsächlich hier auf der Erde unter uns gewandelt und er ist tatsächlich ans Kreuz gegangen. Er ist tatsächlich gestorben, er ist tatsächlich ins Grab gegangen, aber er ist auch tatsächlich wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Kopf des Satans zertreten. Der Tod konnte ihn nicht halten. Keine Kraft und keine Macht auf der Welt war stark genug, um Jesus Christus im Grab zu behalten. Er hat den Tod besiegt und ist wieder auferstanden in einem neuen Leib. Und wisst ihr was? Das gibt uns so eine große Hoffnung. In einen neuen Leib zu bekommen. Christus hat uns gezeigt, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Er hat uns gezeigt, wie sein neuer Leib aussieht. Dass es ihm möglich ist, in diesem neuen Leib zum Vater zu gehen. dass es ihm möglich ist, mit ihm Gemeinschaft zu haben, sich neben dem Vater zu setzen und zu regieren. Und wisst ihr, er hat uns versprochen, eines Tages auch einen neuen Leib zu bekommen. Was für eine große Hoffnung. Paulus sagte Timotheus, Timotheus sei bereit zu leiden, selbst wenn es bedeutet, dass dein eigenes Leben hier auf der Erde vorbei ist. Selbst wenn es bedeutet, dass sie dich töten. Denn ich erinnere dich, Jesus Christus hat dich errettet. Und eines Tages wirst du einen neuen Leib bekommen. Und mit diesem neuen Leib wirst du weder Tod, noch Tränen, noch Leid jemals mehr erleben. Sondern du wirst ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben. Und ungetrübte Gemeinschaft mit den Geschwistern. Was für eine Hoffnung. Sei bereit zu leiden für das Evangelium, egal was es kostet. Auch wenn es kostet, so wie Jan Hus, am Scheiterhaufen verbrannt zu werden. In den Himmel aufzublicken und zu sagen, Herr Jesus, ich leide das für dich. Und ich freue mich, dich bald zu sehen. Niemand und keine Kraft kann uns rauben von der Liebe Jesu Christi. Kein Leid kann uns fernhalten von der Liebe und der Gegenwart und der Gnade Jesu Christi auf unserem Leben. Aber in der Zwischenzeit, bis wir dorthin kommen und diese Hoffnung wirklich erleben, in der Zwischenzeit sagt uns Paulus hier, sollen wir im Dienst des Evangeliums stehen. Und das Evangelium verkünden. Das ist der dritte und letzte Punkt. Wir sollen das Evangelium verkünden. Vers 11, da sagt er, für das ich, nämlich das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Du und ich, wir haben einen Auftrag hier auf der Erde. Und unser Auftrag ist ganz klar, das Evangelium verkünden, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist ein ganz klarer Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jeder von uns hat diesen Auftrag. Ja, Timotheus als Pastor der Gemeinde in Ephesus. Ja, vielleicht hast du nicht diese Berufung, ein Pastor zu sein. Das macht nichts. Dennoch hat jeder von uns die Berufung und den Auftrag, das Evangelium zu verkünden mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Familienmitgliedern. Das Wort, das Paulus hier verwendet für verkünden, ist das Wort Herold. Wie ein Herold sind wir, die wir ganz öffentlich und ganz kühn, ohne uns zu schämen, sondern stolz auf die Botschaft, die wir verkünden, hinausgehen in die Welt und öffentlich bekennen und verkünden, dass Jesus Christus gekommen ist, gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und dass jetzt dieses neue Gebot gilt, Buße zu tun und zu glauben. Das ist, wofür wir da sind. Das ist, wofür du da bist in diesem kommenden Jahr 2022. Solange Gott uns noch Zeit gibt, sollen wir das Evangelium Jesu verkünden. Von Jesus selbst wird gesagt, dass er als Herold gekommen ist. In Matthäus 9, 35 heißt es, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer und verkündigte. Als Herold ist er ganz öffentlich aufgetreten und hat ganz laut und kühn gesprochen und das Reich Gottes verkündigt. Und auf dieselbe Art und Weise sollen wir das tun? Lass uns nicht beschämt sein von dieser Botschaft, sondern lass uns stolz sein auf diese Botschaft des Evangeliums, das unser Leben komplett verändert hat. Wo wir erkannt haben und gefühlt haben, gemerkt haben, wie groß die Kraft Gottes in unserem eigenen Leben ist. Und lass uns durch diese Kraft Gottes, die uns errettet hat, den Auftrag Gottes erfüllen, nämlich das Evangelium zu verkünden. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. 1. Petrus 3,15. Und dann geht er weiter und er sagt, nicht nur sollen wir das Evangelium verkünden und Leute, ungläubige Menschen dazu auffordern, Jesus Christus zu glauben, sondern sagt auch, dass er ein Lehrer war. Er war ein Apostel und er war ein Lehrer der Heiden. Und auch das gilt für uns. Und ich bin so froh für die Bibelgemeinde Donaustadt, die das Evangelium lehrt, von Woche zu Woche. Und nicht aufhört, das Evangelium zu lehren. Denn wir brauchen Lehre. Wir brauchen Lehre so dringend. Wir müssen wissen, was Gott sagt. Wir müssen unsere Bibel kennen. Und auch das ist etwas, was Teil ist von diesem Auftrag, nämlich das Jünger zu machen. Dass wir nicht dort bleiben, wo wir sagen, okay, jetzt bin ich errettet und jetzt das war's. Nein, mit der Errettung beginnt unser Leben. Beginnt unser Leben als Gläubige und als Christen, als Nachfolger Jesu Christi. Und was das bedeutet in unserem Leben, ist etwas, was wir lernen müssen. Und das ist auch etwas, was Paulus hier dem Timotheus im 2. Timotheusbrief sagt, nämlich in Kapitel 3, Vers 16. Eine Bibelstelle, die vielleicht einige von euch sogar auswendig kennen. Heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist Gottes Auftrag an uns. Schäme dich des Evangeliums nicht. Leide für das Evangelium und verkünde das Evangelium. Lass uns beten. Ja, himmlischer Vater, du hast uns errettet aus deiner Gnade heraus. Es war nicht wir, sondern es warst du ganz allein. Danke, dass du uns diese Gnade erwiesen hast. Vater, wir brauchen dich so dringend in unserem täglichen Lebenswandel. Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Gnade tagtäglich. Hilf uns bitte, deinem Wort zu gehorchen. Hilf uns bitte, das nächste Mal, wenn wir in Situationen kommen, wo wir uns entscheiden müssen, entweder zu schweigen und uns des Evangeliums zu schämen oder standhaft und kühn aufzustehen und das Evangelium zu verkünden, dass wir uns für das Richtige entscheiden. Gib uns die Kraft dafür, wir brauchen das so dringend. Vater, bitte hilf uns auch, bereit zu sein, Leid zu ertragen dafür, Ablehnung zu ertragen, weil wir wissen, an wen wir glauben, nämlich an Christus, an dich. Und du bist uns alles, bist uns mehr wert als alles andere auf dieser Welt. Hilf uns, füreinander da zu sein, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen in diesem Prozess. Und hilf uns weiterhin zu lernen, was dein Wort sagt, zu lernen, was es bedeutet, dein Nachfolger.